Deutschlandfunk Hörspiel.
Hannover, 1918. Mangel an Edelmetall für die Rüstung. Demontage von Kirchenglocken, Kupferdächern, Blitzableitern.
Preisanstieg, Versorgungsprobleme, Unruhe in der Bevölkerung.
Alle Frauen werden aufgefordert, in für den Krieg wichtigen Betrieben zu arbeiten.
Deutschland kämpft wie ein großes Ideal.
Wer Kriegsanleihe zeichnet, macht mir die schönste Geburtstagsgabe. Von Hindenburg.
Deutschland, wach auf! Deine Schicksalsstunde ist gekommen.
Im Kriege, da hat es furchtbar gegoren. Was ich von der Akademie mitgebracht habe, konnte ich nicht gebrauchen. Das brauchbare Neue war noch im Wachsen.
Hannover, 6. November 1918. Bahnhofswache verhaftet etwa 60 aus Kiel und Wilhelmshaven eintreffende Marinesoldaten.
7. November. Befreiung der Inhaftierten im Gefängnis an der Altenzeller Heerstraße und im Militärarrest am Waterlooplatz.
Und plötzlich war die glorreiche Revolution da. Ich halte nicht viel von solchen Revolutionen. Dazu muss die Menschheit reif sein. Es ist, als ob der Wind die Äpfel unreif abschüttelt. Solch ein Schaden.
7. 8. November. Konstituierung des Arbeiter- und Soldatenrats in Hannover.
Das Alte und Morsche. Die Monarchie ist zusammengebrochen.
9. November. Extrablätter der hannoverschen Zeitungen verkünden die Abdankung des Kaisers.
Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik!
11. November. Im Wald von Compiègne wird der Waffenstillstand mit den Alliierten geschlossen.
Damit war der ganze Schwindel, den die Menschen Krieg nennen, zu Ende. Und nun ging's los. Jetzt begann das Gären erst richtig. Ich musste meinen Jubel hinausschreien in die Welt. Aus Sparsamkeit nahm ich dazu, was ich fand, denn wir waren ein verarmtes Land. Man kann auch mit Müllabfällen schreien. Und das tat ich, indem ich sie zusammenleimte und nagelte. Ich nannte es März. Es war aber mein Gebet über den siegreichen Ausgang des Krieges, denn noch einmal hatte der Frieden wieder gesiegt. Kaputt war sowieso alles und es galt, aus den Scherben Neues zu bauen. Es war wie ein Abbild der Revolution in mir. Nicht wie sie war, sondern wie sie hätte sein sollen.
Man kann auch mit Müllabfällen schreien. Kurt Schwitters Politisch. Feature von Thomas Zenke.
Das Abmalen ist die Übersetzung der dreidimensionalen Körperlichkeit auf eine zweidimensionale Fläche. Das kann man lernen, wenn man gesund ist und nicht farbenblind.
Kurt Schwitters, geboren 1887 in Hannover, studierte von 1909 bis 1914 an der Königlichen Kunstakademie in Dresden.
Hat man Geduld und stimmt sämtliche großen und kleinen Richtungen, Formen und Farbtöne entsprechend denen der Natur untereinander ab, so hat man eine genaue Wiedergabe der Natur. Das kann man lernen. Das kann man lehren. Damit man sich nicht allzu viel im Gefühl täuscht, lernt man die Natur selbst kennen durch Anatomie und Perspektive und sein Material durch Farbenlehre. Das ist Akademie. Was ich selbst wollte und musste, das stand nicht auf dem Programm.
Die aktuelle Kunst nahm Schwitters zunächst nicht wahr. Nicht den italienischen Futurismus, nicht den französischen Kubismus, nicht einmal die Künstlergemeinschaft Die Brücke in Dresden, wo er immerhin studierte. Auch nicht den Blauen Reiter. Er malte altmeisterliche Stillleben, impressionistische Landschaften, Genrebilder. Ein Stillleben mit Abendmahlskelch zum Beispiel oder Pappeln am Teich oder ein nähendes Mädchen.
Schwitters wurde erst im März 1917 eingezogen. Vermutlich wegen seines labilen Gesundheitszustands. Er litt seit seiner Jugend an epileptischen Anfällen.
Im Kriege habe ich an allen Fronten des Waterloo-Platzes in Hannover gekämpft. Im Felde war ich nie.
Er wurde auf die Schreibstube abkommandiert, bereits im Juni als untauglich entlassen und in das Eisenwerk Wülfel zwangsverpflichtet, wo er als technischer Zeichner arbeitete. Er verließ das Eisenwerk Ende November 1918, um sich ganz seiner Kunst zu widmen, seiner Kunstrevolution.
Die Malerin und Dichterin Käthe Steinitz besuchte Schwitters zu dieser Zeit in der Waldhausenstraße 5, auf der Suche nach lebendigem Hannover.
Ein eigentümlicher Geruch schlug mir entgegen. Nicht direkt wie aus einer Bildhauerwerkstatt, aber auch nicht wie aus einer Küche, auch nicht wie aus einem Zoo. Aber der Geruch oder, sagen wir, das Schwittersche Aroma, war aus all diesen Dingen zusammengesetzt. Gekochter Leim oder Stärkekleister, den Schwitters für seine Collagen und anderen Arbeiten brauchte. Der Bildhauergeruch kam von Gips und Ton, der für die Komposition der später berühmt gewordenen Säule benutzt wurde. Küche und Babygeruch war selbstverständlich in einem Haushalt des letzten Kriegsjahres, wo Kohlennot herrschte und man nicht gern lüftete. Dazu kam der seltsame Zoogeruch. »Kurt hat Meerschweinchen«, sagte Vater Schwitters und drückte auf den Klingelknopf. Jemand öffnete die Tür. Vater Schwitters verließ mich und ich betrat den geheizten Raum im oberen Stock, wo es wirklich warm war. Kurt hatte das schwarze Ungeheuer von Eisenofen mit drohenden Rohren im kleinsten Raum seiner Wohnung installiert, den er nicht nur heizte, sondern überheizte. Und hier spielte sich Kurts Arbeit und sein Familienleben ab.
Kunstrevolution. Das hieß für Schwitters Abkehr von den Akademiedogmen und Bruch mit der Tradition. Mehr noch, Erlösung von Einengungen jeglicher Art. Schwitters nannte seinen Befreiungsschlag März.
März will Befreiung von jeder Fessel, um künstlerisch formen zu können. Freiheit ist nicht Zügellosigkeit, sondern das Resultat strenger künstlerischer Zucht.
In diesem Akt der Befreiung, darin steckt natürlich zerstörende Kraft, auch Provokation. Aber die Befreiung ist gebunden an die Formgesetze der Kunst, an gestalterische Präzision.
Selbst wenn er sparsam lebte mit vielen kleinbürgerlichen Gewohnheiten und selbst wenn er altmodisch bauernschlau erschien oder erscheinen wollte, war er immer ganz anders. Er konnte einfach nicht konventionell sein. Jemand nannte Kurt Schwitters den internationalsten Kleinbürger der Welt, denn sein tägliches Leben entbehrte aller Eleganz. Er hasste die falsche Eleganz der sogenannten besseren Mittelklasse und die der oberen Gesellschaftsschicht war ihm unangenehm für den Hausgebrauch. Seine Sprache war sehr hannöversch, mit Benutzung aller idiomatischen Ausdrücke. Er reiste viel und fast immer mit einem besonderen Handkoffer, der hannoversche Karotten und Kartoffeln sowie einen Spirituskocher enthielt, um nicht Geld in Restaurants ausgeben zu müssen. Aber aus seiner Rocktasche sah ein abgegriffenes Notizbuch mit internationalen Adressen heraus.
Das ist sein Programm. Schwitters wird Abfall veredeln. Er wird ihm Kunstdrang zusprechen und den Abfall zum Ausdrucksmittel und Baustein seiner Kunst machen. Eine derartige Profanisierung rebelliert natürlich gegen gesellschaftliche Normen. Sie ist ein Schock für den Bürger, entwertet sie doch in seinen Augen alles, was ihm heilig ist.
Im Winter 1918-19 entsteht eine Assemblage aus Materialien, die Schwitters aus Müll gerettet hat. Auf den ersten Blick sind Geraden dramatisch schräg über die Fläche bis zum Rahmen gespannt. Sie gliedern das Bild emphatisch in eckige Teilstücke. Das Auge zieht einen Kreis an, eher ein Rad. Er ist das energetische Zentrum. Es setzt die Geraden scheinbar in Bewegung. Die Illusion der Dynamik wird durch wolkige Übermalung unterstrichen.
Und auf den zweiten Blick fesseln die Materialien. Die Geraden und der Kreis sind aus Draht oder Bindfaden, einige Teilflächen aus aufgesammelten Papierresten und Holzstücken. Die treibende Kraft des Kreises korrespondiert, ironisch, mit einem aufgeklebten Zahnrädchen.
Das Bild deutet die Welt als Räderwerk. Ein Räderwerk, dessen Triebfeder der Kommerz ist und dessen Produkt der Abfall.
Und dann klebt da noch ein Zeitungsausschnitt. Offenbar eine Annonce in Großbuchstaben. März. Schwitters hat die erste Silbe mit der Schere abgeschnitten.
Ich nannte meine neue Gestaltung mit prinzipiell jedem Material März. Das ist die zweite Silbe von Kommerz. Es entstand beim Märzbild, einem Bilde, auf dem unter abstrakten Formen das Wort März, aufgeklebt und ausgeschnitten aus einer Anzeige der Commerz- und Privatbank, zu lesen war. Dieses Wort März war durch Abstimmen gegen die anderen Bildteile Selbstbildteil geworden, und so musste es dort stehen. Nun suchte ich, als ich zum ersten Male diese geklebten und genagelten Bilder im Sturm der Galerie in Berlin ausstellte, einen Sammelnamen für diese Neugattung, da ich meine Bilder nicht einreihen konnte in alte Begriffe wie Expressionismus, Kubismus, Futurismus oder sonst wie. Ich nannte nun alle meine Bilder als Gattung nach dem charakteristischen Bilde Merzbilder.
Auf einem Foto der Münchner Ausstellung Entartete Kunst von 1937 posiert Adolf Hitler vor Schwitters Merzbild. Das Bild ist absichtlich schief aufgehängt worden, inszeniert als ein Beispiel für das ganze Kunst- und Kulturgestotter, das weder rassisch begründet noch völkisch erträglich sei, wie Hitler 1934 auf dem Parteitag in Nürnberg polemisierte. Das Merzbild ist verschollen. Es ist wahrscheinlich zerstört worden.
Bild mit Drehrad. 1920. Ein Maschinenteil. Das Fragment eines schattig übermalten, mächtigen Zahnrads. Seine Zähne greifen vom linken Rand in das Bild. Ein helles Dreieck scheint das Rad zu arretieren. Auch vertikale Leisten blockieren. Auf eine der Leisten ist ein Konservendeckel genagelt. Seine kreisförmigen Rillen spielen auf ein Rotieren des Rades an. Dadurch erzielt Schwitters Spannung zwischen Motorik und Widerstand.
Parallel zu dem Zahnrad ein zweites Rad. Bloß die Zähne sind zu sehen. Und ihnen nahe ein Relikt aus der vorindustriellen Welt, im Bild archiviert. Als drohe es, von diesem gleißenden Zahnrad erfasst zu werden, ist das Bruchstück eines hölzernen Speichenrads genagelt. Nur die Radnarbe und drei abgebrochene Speichen. Eine Kette, noch ein Fund, sperrt das Rad oder das, was von ihm übrig geblieben ist. Sollte es sich drehen, würde auch der Rest zermalmt.
Schwitters montiert nicht Menschen zwischen die Räder einer gigantischen Maschine, wie später Chaplin in Modern Times. Schwitters zeigt emphatisch allein den Mechanismus, Kraft und Gegenkraft und das Zerstörerische daran. Das ist seine Kritik am Fortschritts- und Maschinenwahn jener Zeit.
In seinem Manifest »Die Merzmalerei« von 1919 hat er seine Idee des Merzbildes, genauer die Technik der Assemblage, zum ersten Mal entwickelt.
Das Wort Merz bedeutet wesentlich die Zusammenfassung aller erdenklichen Materialien für künstlerische Zwecke und technisch die prinzipiell gleiche Wertung der einzelnen Materialien. Dabei ist es unwesentlich, ob die verwendeten Materialien schon für irgendwelchen Zweck geformt waren oder nicht. Das Kinderwagenrad, das Drahtnetz, der Bindfaden und die Watte sind der Farbe gleichberechtigte Faktoren.
Das heißt, alles gefundene und aufgehobene Fremdmaterial gehört zu Schwitters Palette. Es hat im Bild die gleiche Funktion und das gleiche Gewicht wie rein malerische Elemente und wird nach seinen Ton- und Materialwerten abgestuft und gemischt.
Der Zweck oder Gebrauch, der das Material mitgeformt hat, wäre also zu vernachlässigen. Oder vielleicht nicht? Gibt es nicht doch einen Widerstand, der zu überwinden ist?
Der Künstler schafft durch Wahl, Verteilung und Entformung der Materialien. Das Entformeln der Materialien kann schon erfolgen durch ihre Verteilung auf der Bildfläche. Es wird noch unterstützt durch Zerteilen, Verbiegen, Überdecken oder Übermalen.
Transformation also. Der Künstler greift ein, überarbeitet und verwandelt Gestalt und Kontur der Fundstücke. Er entformt und stößt sozusagen die ursprüngliche Prägung des Materials ab, auch seinen Nutzwert. Er entformelt.
Bei der Merzmalerei wird der Kistendeckel, die Spielkarte, der Zeitungsausschnitt zur Fläche, Bindfaden, Pinselstrich oder Bleistiftstrich zur Linie, Drahtnetz, Übermalung oder aufgeklebtes Butterbrotpapier zur Lasur, Watte zur Weichheit. Die Merzmalerei erstrebt unmittelbaren Ausdruck durch die Verkürzung des Weges von der Intuition bis zur Sichtbarmachung des Kunstwerks.
Die Fundstücke sind aber nicht beliebig. Sie werden nach Inspiration gewählt, nach Valeur gewertet und komponiert. Das heißt, das Gleichgewicht des ästhetisch Disparaten muss immer wieder ausbalanciert werden.
Mollings hatten einen Abfallkeller. Alles verdruckte Papier der lithografischen Anstalt wurde zu einer Falltür gefegt und fiel ein- bis zweimal am Tage in den besagten Keller.
Eine Anekdote. Käthe Steinitz hat sie überliefert.
Der Keller war eine Fundgrube für Kurt Schwitters. Er kauerte am Boden und sortierte Mengen verdruckter Bögen im ersten Zustand eines Fünffarbendrucks. Er sortierte die Blätter, wie ein Kenner kostbare Drucke in grafischen Kabinetten durchsieht. Er legte sie in Stößen beiseite, rollte sie, band sie zusammen, so viel sein Fahrrad tragen konnte und wahrscheinlich noch mehr. Auf einmal öffnete sich oben die Falltür. Eine Lawine von Papier kam herunter und drohte ihn zu begraben. Er stand gebückt und wehrte sich mit den Schultern, richtete sich inmitten der Lawine auf wie Gargantua, drehte sich im Papierwirbel und fing mit beiden Armen Papier, Papier, Papier. Zu seinen Füßen türmten sich Berge von Papierklumpen und Fetzen. Schließlich kam er lebendig heraus.
In seiner weiteren Entwicklung gibt Schwitters den gefundenen Elementen den Vorzug. Er ist eben ein leidenschaftlicher Sammler, hebt auf, was ihm zufällt, wenn er unterwegs ist in Hannover oder anderswo.
Besser, wofür er ein Auge hat. Ihn interessiert, ja stimuliert der Rohstoff, dessen ästhetische Qualität. Aber nicht ausschließlich. Er nimmt auch die Spuren der Zeit auf, sichert sie, macht sie dingfest. Sein Zugriff spiegelt das Tägliche, wie er es erfährt. Das Bild wächst aus dem Leben, ist Echo der Gegenwart, ihrer Misere. Schwitters liest Gebrauchtes auf, Weggeworfenes, Entwertetes, Zeichen des Abgelebten, um aus den Scherben Neues zu bauen.
Pointiert könnte man sagen, er rettet die Fundstücke vor dem Verfallsprozess, indem er ihnen in seinem Werk Asyl gibt. Aber er arbeitet sich auch an ihnen ab, an ihrer Virulenz. Er wird von ihrem Eigengift sprechen, nicht etwa von ihrer Eigenart, ihrem Eigenleben, sondern drastisch von Eigengift.
"20 Gramm Butter und 30 Gramm Margarine gelangen in dieser Woche zur Ausgabe." Meldung des Hannoverschen Kuriers am 2. Februar 1919.
April, Mai. Arbeiterunruhen gelenkt vom Spartakusbund.
Jede Person, die mit den Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen.
Infolge der durch den Versailler Vertrag gebotenen Auflösung des stehenden Heeres verliert Hannover seine Garnison.
3. Juli 1919. Hannover bereitet Reichsfeldmarschall von Hindenburg einen triumphalen Empfang.
Juli 1919. Reichsweiter Streik der Eisenbahner. Unruhen. Verhängung des Belagerungszustands.
Gründung der Ortsgruppe Hannover des Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten.
Die Gegenstände werden, wie sie sind oder auch verändert, in das Bild eingefügt, je nachdem es das Bild verlangt. Sie verlieren durch Wertung gegeneinander ihren individuellen Charakter, ihr Eigengift, werden entmaterialisiert und sind Material für das Bild. Das Bild ist ein in sich ruhendes Kunstwerk. Es bezieht sich nicht nach außen hin. Nie kann sich ein konsequentes Kunstwerk außer sich beziehen, ohne seine Beziehung zur Kunst zu verlieren. Nur umgekehrt kann sich jemand von außen auf das Kunstwerk beziehen, der Beschauer.
Schwitters Ostinato. Ein Kunstwerk sei ein Kraftfeld in sich. Es folge eigenen Formgesetzen, seiner inneren Logik. Selbst das aufgelesene Altmaterial, all die Fundstücke aus dem Alltag, müssten ihrer außerästhetischen Existenz entfremdet werden. Sie würden entmaterialisiert und so umgestaltet, wie es die Intuition und das werdende Bild verlangten.
Dennoch, Schwitters Kunst ist kein ästhetisches Sedativum. Von dem Eigengift des Fremdmaterials geht offensichtlich ein Realitätsdruck aus, dem Schwitters widerstehen muss. Er kann sich nicht aus dem, was er gestaltet, heraushalten. Das verbindet ihn mit den Zeitgenossen. Indem sie sein Werk betrachten, sehen sie sich mit ihrer eigenen Zeitgenossenschaft konfrontiert.
Anders gesagt, auch wenn Schwitters die Kunst als autonom verteidigt und nicht auf den Betrachter ausgerichtet, so ist sie dennoch nicht monologisch. Enthalten gerade seine Kompositionen Wirkkraft, ein aktivierendes Potenzial, dass der Aktualisierung durch den Betrachter bedarf. Oder mit den Worten von Schwitters?
Die Tätigkeit des Beschauers ist nun der Versuch, durch Abtasten der von dem Künstler im Bilde vereinigten optischen Einzelteile mit den Augen und durch Vergleichen und Addieren der so wahrgenommenen Einzelteile im Geiste die Komposition zu erkennen, die der Künstler aufgebaut hat. Das Erkennen der Komposition aber genügt nicht zum vollkommenen Verständnis eines Kunstwerks, sondern man hat es erst dann verstanden, wenn es einem gelungen ist, mittels der erkannten Komposition in das Land der Fantasie des Künstlers mitzufahren.
Das Bäumerbild, 1920. Das aufgeklebte Konterfei eines Mannes weckt sogleich unsere Aufmerksamkeit. Der Mann blickt uns direkt an. Er fixiert uns, fordernd. Er will erkannt werden. Der Titel des Bildes ist Der Schlüssel. Schwitters verzichtet, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit, auf ironisch-spielerische Umwege oder Irreführungen.
Es handelt sich offensichtlich um Ludwig Bäumer, den Lyriker und Essayisten, um das KPD-Mitglied der Bremer Räteregierung, des Rates der Volksbeauftragten. Christian Schad wird ihn 1927, ein Jahr vor Bäumers Freitod, porträtieren. Das Ölgemälde hängt heute in der Berlinischen Galerie.
Schwitters Bäumer, so lesen wir das Bild weiter, korrespondiert mit dem Fotofragment einer Dame im Profil. Sie blickt, von Bäumer sich abwendend, elegisch auf einen Blütenkelch in ihrer Hand. Er ist ein Symbol des Friedens, der Hoffnung auf werdendes Leben, der fortwährenden Erneuerung.
Wer könnte sie sein? Martha, die Frau von Heinrich Vogeler? Sie verließ 1920 mit ihren Töchtern ihren Mann und zog in der Worpsweder Künstlerkolonie zu Ludwig Bäumer. Oder soll das Foto nicht mehr sein als eine Art Ikone, als Anspielung auf Schwitters Urschöpfung Anna Blume?
O du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig nicht hierher.
Von der Stille und Harmonie des kleinen Frauenporträts springt der suchende Blick wieder auf Ludwig Bäumer. Wir entdecken sein Attribut, eine tiefschwarze, eher modellierte als flächig gemalte Bombe. Sie ist so eingefügt, dass sie das überbelichtete bäumersche Gesicht ein wenig überlappt, sich in scharfem Kontrast sozusagen gewaltsam anschmiegt.
Ein Mann und eine Frau, hier offenbar zwei Lebensentwürfe, die widerstreiten, der anarchisch-politische und der friedliebende Bewahrende. Auch ein offener Konflikt zwischen privatem und öffentlichem Wirken.
Ins Zentrum seines Bildes hat Schwitters einen Tisch aus schwer lastenden schwarzen Geraden konstruiert. Er ist kein Ort des Ausgleichs, gar der Versöhnung der Gegensätze. Eher sitzt man an ihm zu Gericht. Eine feuerrote Kugel auf der hochgekanteten Tischplatte alarmiert. Sie ist eine Variation der Bombe. Als wären sie herausgesprengt worden, wirbeln feuerrote, zerfledderte Flächen herum.
Die politische Eloquenz wird noch gesteigert durch die Folie, auf der sich das Ganze abspielt. Die Grundierung sind Schichten aus Zeitungsausschnitten, die zwar überklebt und durch Lasur vernebelt sind, die aber dennoch einzelne Wörter oder Satzfragmente aufdecken. Vereinigung für den Rechtsfrieden steht da in großen Lettern. Überhaupt wird immer wieder das Wort Friede dekliniert. Oder wir entdecken Wörter wie Putsch oder Alliierte. Oder das dringliche Fordern, entschieden Handeln oder die parlamentarische Empörungsformel unerträglich. Schwitters Tisch changiert zum Konferenztisch, zu einer anderen Bühne der Zeitgeschichte. Am 18. Januar 1919 hatte die Pariser Friedenskonferenz begonnen.
Und Ludwig Bäumer? Auf Befehl Noskes intervenierten am 4. Februar 1919 die Division Gerstenberg und das Freikorps Kaspari und zerschlugen die Bremer Räterepublik. Ludwig Bäumer wurde verhaftet.
Das Kunstwerk ist kein referenzloses Ereignis in sich. Selbst wenn der Typograf in Schwitters spürbar gefesselt ist von Kombinationen gesammelter Schriftzeichen aus Zeitungen oder Flugblättern und anderen Druckerzeugnissen, selbst wenn ihn offensichtlich ihr rebellischer Rhythmus gereizt hat, wie in der folgenden Collage, so ist auch ein Auslöser die den Funden anhaftende politische Konnotation. Die löscht er nie ganz, trotz aller Umformung.
Der Titel zitiert ein Fragment der Collage. Die Jahreszahl ist gekappt. Eine Ziffer abgeschnitten, will ergänzt werden. Die Zeitgenossen lasen natürlich 1919 heraus, also Mai 1919, so der vollständige Titel. Splitter von Großbuchstaben, als seien diese mit Gewalt zerrissen und willkürlich auf der Fläche verstreut worden, beunruhigen, fordern uns heraus. Wie auch die überreizt hingewischten blauen Farbflecken.
Das Auge sucht eine Erklärung. Es entdeckt in einem in die Horizontale gekippten Textfragment Wörter wie Streik oder konkreter Metallarbeiterstreik. Sie erinnern an die Arbeiterunruhen, laden die Collage explosiv auf. Das verblichene Rot-Gold der sich überlappenden Papierschichten und das dominierende Schwarz der Buchstaben wirken zudem wie eine Anspielung auf die Flagge der Republik. Ist auch der parlamentarisch gescheiterte Versuch gemeint, einen Tag der Arbeit durchzusetzen?
Oder das Arbeiterbild von 1919. Eine kreisrunde Holzscheibe. Sie beherrscht die 125 cm große Assemblage. Die durch Farbflecken angedeutete Motorik wird von einem schmalen, schräg aufmontierten Brett gesperrt. Eine Leiste schneidet die Scheibe vertikal und unterstreicht die Dynamik von Kreisen und Stillstand, Erstarrung und Bewegung.
Auf der dominanten Drehscheibe reizt ein aufgeklebtes signalrotes Wort. Arbeiter. Es setzt in der abstrakten Konstruktion ein Zeichen, wirkt wie ein Appell, nahezu aufrührerisch. Dazu ein Zeitungsausriss. Die abgebrochene Zeile, die meisten letzten Streiks, lässt sich entziffern. Das quasi Kleingedruckte lädt das plakative Arbeiter mit aktuellem auf. Der Sinn bleibt indes offen. Eine weitere Direktive, wie das Bild zu verstehen sei, gibt es nicht. Es liefert nur Stoff.
Politisch unmissverständlich ist dagegen die Collage »Leere im Raum« von 1920. Eine geklebte, abstrakte Komposition aus geglätteten, farbigen Papierfetzen und einem kleinen Stück Netz. Die Flächen sind leicht übermalt. Das wuchtige, grün-blaue Rechteck in der oberen Bildhälfte, von einem Dreieck scharf angeschnitten und mit dem Passepartout verkantet, lastet bleischwer auf einer braunen Fläche. Ein transparentes Papier weist durch seine Krümmung in Richtung Bildmitte. Eine weitere Papierschicht unterstützt die Perspektive durch Schraffur und führt unseren Blick. Es entsteht, trotz der Flächigkeit der Collage, die Illusion räumlicher Tiefe.
Wie in einer Art Schaukasten ist ein Zeitungsausschnitt ausgestellt. Seine brisante Schlagzeile Versailles in gotischen großen Lettern. Das S am Ende ist durch Überkleben abgetrennt. Eine derartige Störung erhöht natürlich die Aufmerksamkeit. Fragmente des Artikels fallen ins Auge, Reizwörter wie Rechtsfrieden oder Berliner Mehrheitssozialisten. Oder auch das Datum 13. Mai, das noch einmal an die Arbeiterunruhen von 1919 erinnert.
Den Zeitungsausschnitt hat Schwitters offensichtlich aufgehoben und jetzt zeitnah aktualisiert, nachdem der Versailler Friedensvertrag im Januar 1920 in Kraft getreten ist und Deutschland unter den drakonischen Reparationsbedingungen leidet. Der Ökonom John Maynard Keynes, ein Mitglied der britischen Delegation, nannte den Vertrag übrigens in seiner berühmten Polemik einen karthagischen Frieden. Das siegreiche Rom hat bekanntlich Karthago zerstört.
Was wir in unseren Werken zum Ausdruck bringen,
so Kurt Schwitters 1931,
ist weder Idiotie noch ein subjektives Spielen, sondern der Ausdruck unserer Zeit, diktiert durch die Zeit selbst.
Hannover, 13. März 1920. Generalstreik als Antwort auf den rechtsgerichteten Kapp-Putsch. Massenkundgebungen auf dem Königsworter Platz, dem Klagesmarkt und vor dem Hauptbahnhof.
16. März. Welfenputsch. Eine im Leineschloss liegende Einheit der Einwohnerwehr wird entwaffnet, als sie versucht, einen Freistaat Hannover zu proklamieren.
Mehrwöchiger Streik der Straßenbahner von August bis Mitte Oktober 1920.
Die Studenten der Technischen Hochschule beschließen den Ausschluss jüdischer Kommilitonen aus der Studentenschaft. Auf die Synagoge in der Bergstraße werden mehrere Anschläge verübt.
Was machen Sie so?
Der Dadasow Raoul Hausmann erinnert sich an seine erste Begegnung mit Schwitters.
Ich bin Maler, ich nagle meine Bilder. Das war neu und sympathisch. Schließlich sagte der Mann, der sich Schwitters genannt hatte, ich möchte gern in den Club Dada aufgenommen werden. Natürlich konnte ich das nicht allein entscheiden. Ich sagte also, ich würde ihn benachrichtigen. Den nächsten Tag im Zentralrat bei Hülsenbeck stellte es sich heraus, dass dieser Schwitters schon etwas bekannt war. Aber Hülsenbeck hatte aus irgendeinem Grund eine Abneigung gegen ihn. Außerdem wollte er nicht jeden Erstbesten in den Club aufnehmen. Kurz und schlecht, Schwitters war ihm nicht recht.
Das hatte mehrere Gründe. Der erste war der Skandal um Anna Blume, Schwitters Persiflage auf das Liebesgedicht. Sie sollte ein Hit seiner Rezitationen werden.
O du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist du. Die Menschen sagen, du wärest. Lass sie sagen. Sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du.
Ende 1919 hatte der hannoversche Verleger Paul Stegemann in seiner Reihe »Die Silbergäule« Schwitters ersten Gedichtband mit dem Titel »Anna Blume« veröffentlicht. Auch die zweite Auflage war schnell vergriffen. Um den überraschenden Erfolg noch zu steigern, heckten die beiden Freunde eine Plakataktion aus, die Dada Konkurrenz machen sollte.
Zunächst klebten sie auf die Litfaßsäulen die 10 Gebote mit der Ermahnung »Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten«. Nach einer Woche wurden diese Plakate gegen Schwitters Gedicht »An Anna Blume« ausgetauscht. Als Parallelaktion inserierte Schwitters einige Tage vor der Reichstagswahl vom 6. Juni 1920 zwischen Werbeannoncen und Wahlaufrufen der Parteien sein »Wählt Anna Blume« in Hannovers Zeitungen.
Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist das Girren deines grünen Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid, du liebes grünes Tier, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig in die Glutenkiste.
Die gewollt provozierende Mischung aus christlicher Botschaft und lasziv tändelndem Frauenlob machte die Aktion zum Skandal.
Weißt du es, Anna? Weißt du es schon? Man kann dich auch von hinten lesen. Und du, du Herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. A-N-N-A.
Hannovers Tagespresse reagierte gereizt auf die dadaistischen Narreteien und diese Mistpflanze Anna Blume. Das Machwerkzeuge von dem ungeheuren spirituellen und moralischen Tiefstand unserer Zeit, giftete der Feuilleton-Redakteur der Deutschen Volkszeitung. Andere rieten Schwitters und seinem Verleger, den defekten Gehirnkasten zu kurieren. Von Beleidigung der Nation war die Rede und von Kulturbolschewismus, worauf Stegemann konterte:
Tja, alles, was dem Intellektuellen, dem Bürger, dem kriegslüsternen Christen unbequem ist oder was zu kapieren ihm seine geistige Obdachlosigkeit nicht gestattet, wird als Bolschewismus gebrandmarkt. Vive le Bolschewisme!
Dem Weltdada Richard Hülsenbeck passte es indes nicht, dass sich jemand in Hannover des aufrührerischen Dadaismus bediente, dass sich eine Ein-Mann-Bewegung als Vorposten der Berliner Zentrale aufspielte.
Die berüchtigte Anna Blume erschien mir als typisches Produkt eines durch Verrücktheit verniedlichten Idealismus.
Dieser Schwitters müsse auf sein Normalmaß gestutzt werden, fand Hülsenbeck.
Er war für mich, der ich damals ein sehr unruhiger und intoleranter Herr war, ein Genie im Bratenrock. Wir nannten ihn den abstrakten Spitzweg, den Kaspar David Friedrich der dadaistischen Revolution.
Ein weiterer Grund für das distanzierte Verhältnis zu Schwitters war dessen Kooperation mit Herwart Waldens Berliner Galerie Der Sturm. Der Ruf der Galerie war legendär. Seit ihrer Gründung 1912 hatte sie sich zu einer Zentrale der europäischen Avantgarde, des Expressionismus, des Futurismus und Kubismus entwickelt. Schwitters konnte hier im Juni 1918 erstmals eigene Werke präsentieren.
Ich schätze Walden ganz außerordentlich als Künstler und als den Mann, der die neue Kunst erkennt und mit allen Kräften gefördert hat.
Im Juli 1919 folgte die erste Ausstellung von Schwitters Märzbildern und daran anknüpfend sein Manifest »Die Märzmalerei« in Herwart Waldens Zeitschrift »Der Sturm«. Im Mai 1920 zeigte die Galerie weitere 24 Werke. Aber zur ersten internationalen Dada-Messe, die ab 1. Juli in der Berliner Kunsthandlung Burchardt stattfand, wurde Schwitters nicht eingeladen.
Für Hülsenbeck und den Club Dada war Waldens Ästhetizismus, seine Propagierung künstlerischer Autonomie und seine Ablehnung einer politisch eingreifenden Kunst ein Affront. Dieser Walden profitiere von der bürgerlichen Kulturideologie, indem er ausgerechnet den Expressionismus fördere.
Der Expressionismus ist die Geste der müden Menschen, die aus sich heraus wollen, um die Zeit, den Krieg und das Elend zu vergessen.
Aber Walden propagiere den Expressionismus nicht nur, er mache mit ihm sogar Geschäfte.
Nicht nur Kunstsammler sahen im Expressionismus zunehmend einen Ausdruck deutschen Wesens.
Walden sei ein typischer deutscher Spießer, ein Komplize des verhassten Staates, so der Dadasow Raoul Hausmann.
Seine Geschäftsinteressen in Ehren, aber seine Ästhetik und sein Kunstpreußentum dorthin, woher sie stammen, ins Büro des Winkeladvokaten.
Schwitters verteidigte seinen Mentor und machte Front gegen Dada Berlin.
Es gibt zwei Gruppen von Dadaisten, die Kern- und die Hülsendadas, welche letztere besonders in Deutschland wohnen. Ursprünglich gab es nur Kerndadaisten. Die Hülsendadaisten haben sich von diesem ursprünglichen Kern unter ihrem Führer Hülsenbeck abgeschält und bei der Abspaltung Teile des Kernes mitgerissen. Das Abschälen vollzog sich unter lautem Geheul, Absingen der Marseillaise und Verteilen von Fußtritten mit den Ellenbogen. Eine Taktik, derer sich Hülsenbeck noch heute bedient. Der Dadaismus wurde unter Hülsenbeck eine politische Angelegenheit. Das bekannte Manifest des Dadaistischen Revolutionären Zentralrats Deutschlands verlangt die Einführung des radikalen Kommunismus als dadaistische Forderung. Ich bin tolerant und lasse jedem seine Weltanschauung, aber ich muss erwähnen, dass derartige Anschauungen Merz fremd sind. Merz erstrebt aus Prinzip nur die Kunst, weil kein Mensch zween Herren dienen kann.
In dem Manifest Proletkunst von 1923, das auch Theo von Doesburg, Hans Arp und Tristan Zara unterzeichneten, grenzte sich Schwitters noch entschiedener von Dada ab. Gegen jegliche politisch agierende Kunst.
Der Künstler ist weder Proletarier noch Bourgeois. Und was er schafft, gehört weder dem Proletariat noch dem Bürgertum, sondern allen. Die Kunst ist eine geistige Funktion des Menschen mit dem Zwecke, ihn aus dem Chaos des Lebens, seiner Tragik, zu erlösen. Die Kunst ist frei in Verwendung ihrer Mittel, aber gebunden an ihre eigenen Gesetze. Und nur an ihre eigenen Gesetze.
Dennoch, Schwitters dichtet seine Kunst nicht ab gegen die Welt draußen. Er bekämpft, indem er sie umformt, die toxischen Substanzen in den aufgelesenen Brocken des alltäglichen Abfalls. Wirkung ist natürlich nur durch Kunst zu erzielen, nicht durch gute Absicht. Darauf besteht er.
Die Assemblage »Das Sternenbild« von 1920. Ein kosmisches Thema? Wieder eine Scheibe, ein Kreis. Also eine Linie bzw. eine Bewegung, die in sich selbst Anfang und Ende hat. Die erhabene Vorstellung eines geordneten harmonischen Ganzen? Nein, die Scheibe ist verrostet, ihr Rand schartig. Und sie ist mit einem aufgenagelten Strick gefesselt.
Als Gegenstück zur kreisrunden Scheibe der gleißende Deckel einer Konservendose. Um ihn rotieren Flächen wie Propellerblätter, aber sie laufen leer. Nutzlosigkeit und Stillstand, hier wie dort.
Aus der rechten unteren Ecke der Assemblage wächst raumgreifend eine schwarz-dunkel-grün-violette Masse. Ein Drahtnetz scheint sie aufzuhalten. Es ist rechtwinklig mit einer Holzleiste verfugt, die das Bild diagonal schneidet. Auf dem so entstandenen Segment rechts oben ist parallel, als korrespondiere es mit der Netzfläche, ein Stück braunes Papier geklebt. Man könnte auch sagen, geflaggt. Auf dem in steilen Lettern ein Vorname provoziert. Matthias.
An ihm schieden sich die Geister. Gemeint war, da gab es für die Zeitgenossen keinen Zweifel, Matthias Erzberger, der Zentrumspolitiker. Ihnen war natürlich gegenwärtig, dass er das Waffenstillstandsabkommen von Compiègne unterzeichnet und die Annahme des Versailler Friedensvertrags verteidigt hatte und deshalb als Erfüllungspolitiker gebrandmarkt wurde. Sie wussten natürlich, dass er als Finanzminister Vermögen progressiv belastete, um die Staatsfinanzen zu sanieren, dass die Rechten ihn anfeindeten und er zu Unrecht der Vorteilsnahme bezichtigt wurde, der persönlichen Bereicherung und auch der Steuerhinterziehung.
Den Extremisten war, wie wir wissen, Rufmord nicht genug. Zwei Mitglieder der Terrororganisation Konsul erschossen Matthias Erzberger am 26. August 1921.
Das Sternenbild, ein kosmisches Thema? Dem Pathos des Expressionismus vergleichbar? Schwitters Sarkasmus könnte nicht größer sein. Es dominieren nicht nur dunkle Töne. Seine Sternenwelt besteht aus verrotteten, wertlosen Materialien. Sie wirken wie ein Nachbeben der Realität draußen, des überhitzten politischen Klimas.
Die Zeitgenossen lasen die Zeichen. Kollagierte Zeitungsausrisse riefen ab, was sie nicht gleichgültig ließ, ja empörte. Wortreste, die sie spielend zu Korruption ergänzten oder Hungersnot entzifferten oder gegen die Stilllegung von Unternehmen oder blutige Straßenkämpfe oder offener Brief und so weiter. Aber einen Standpunkt, von dem aus alles zu begreifen wäre, liefert Schwitters Sternenbild nicht. Was der Betrachter erfasst und wie er es verarbeitet, durch seine konstruktive Leistung lebt sich erst das Bild aus und entwickelt so seine politische Brisanz.
Hannover, 15. bis 17. Januar 1921. Feiern zur 50. Wiederkehr des Reichsgründungstages.
10. Februar. Wieder Proteste gegen die Reparationsbedingungen des Versailler Friedensvertrages.
21. Juli. Die Ortsgruppe der NSDAP tagt zum ersten Mal in Oelses Bierlokal in der Adolfstraße.
31. August. Massendemonstration gegen die Ermordung des Reichsfinanzministers Matthias Erzberger.
Epilog zu Schwitters klassischer Phase der Märzkunst. Sie dauerte bis 1922-23.
Was wir in unseren Werken zum Ausdruck bringen, ist weder Idiotie noch ein subjektives Spielen, sondern der Ausdruck unserer Zeit, diktiert durch die Zeit selbst.
Weltkrieg, Revolution, Inflation, Restauration. Schwitters Kunst ist eine Möglichkeit, sich in ein Verhältnis zu dieser Welt zu setzen. Das gilt auch für den Betrachter seiner Werke. Kunst ist kritisch in der Ära ihres Entstehens. Sie ist kein Freiraum, auch wenn Schwitters die Eigengesetzlichkeit der Kunst verteidigt hat und in ihr Befreiung, ja sogar Erlösung sah. Die Kunst lässt sich aber nicht in Dienst nehmen. Sie sucht nicht nach Mehrheiten. Der Künstler macht für seine Epoche Kunst, nicht für eine Partei oder für eine Klasse. Er stellt keine Forderungen, es sei denn, sie sind durch seine Kunst gedeckt.
Die Kunst ist mir zu wertvoll, um als Werkzeug missbraucht zu werden. Aber ich stehe in der Zeit, mehr als die Politiker, die im Jahrzehnt stehen.
Man kann auch mit Müllabfällen schreien. Kurt Schwitters Politisch. Feature von Thomas Zenke.
Es sprachen Frauke Pohlmann, Michael Wittenborn, Volker Risch, Philipp Scheppmann, Bernd Rehäuser und Volker Niederfahrenhorst. Ton und Technik Ernst Hartmann, Hendrik Manok und Petra Pellot. Regie Thomas Zenke. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2012.